Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und der Ausgabe des Medienmagazins vom 23. März 2013. Morgen am 24. März 1963 ging der erste Weltspiegel in der ARD über die Mattscheibe. Deswegen feiern Sie morgen im ersten also eine besondere Ausgabe. Aber gucken wir noch mal ganz kurz zurück. Ohne Frage ist das ja der Klassiker des Auslandsmagazins schlechthin. Gerd Ruge, der 1963 die erste Sendung moderierte, wird wieder im Studio sein. Eine lange Weltspiegel Nacht ist ebenso geplant mit alten Filmen von Peter Schollatour, Dieter Kronzucker und Ulrich Wickert. 50 Jahre in diesem halben Jahrhundert hat sich viel getan. Wenn man mal so zurückblickt, der eiserne Vorhang ist gefallen, Europa ist gewachsen, China eine Weltmacht geworden. Aber hören wir doch mal ganz kurz, wie die Kollegen selbst, das war vor, jetzt muss ich ganz schnell rechnen, vor 16 Jahren, so sich selbst feierten.
Japan-Korrespondent Dr. Fahlefeld sprach die erste Zeit mangels Mikrofon in einem Bleistift. Merkte sich den Text und nahm ihn später im Hotel auf Band auf, manchmal auch in der Badewanne. So locker war der Job aber nicht immer. Gerd Ruge sah das große Sterben in Vietnam wie zuvor die Attentate auf Martin Luther King und Robert Kennedy.
Sie werden mir verzeihen, wenn ich das alles nicht sehr geschliffen schildern kann. Das ist alles noch wie ein Albtraum.
Leute verziehen alles zu einer Zeit, wo nicht mal deutsche Soldaten auf die Schlachtfelder durften, hielten die Korrespondenten ihren Kopf hin.
Wir sind noch einmal lebend und unversehrt herausgekommen aus Albertville.
6 Jahre kümmerte sich Peter Schollatour als erster Mann in Paris um die Politik. Neben ihm erkundete für den WDR ein anderer Mann das andere Paris. Georg Stefan Troller berichtete über
Herrn Reiter im Bois de Boulogne, eine Bourgeoisie, die zu leben weiß.
Ja, das ist sozusagen das Anekdotische, was man immer zu Jubiläen herausholt. Aber das mit der Auslandsberichterstattung ist ja heute so eine Sache. Nehmen wir nur die Katastrophen wie Fukushima, Terroranschläge in der gesamten westlichen Welt oder auch politische Umbrüche, die einen Dominoeffekt auslösen, wie zuletzt in Norden Afrikas. Das Weltgeschehen scheint heute irgendwie doch unberechenbarer zu sein als noch vor 50 Jahren. Kommen die Redaktionen da überhaupt noch hinterher? Das ist eine Frage, die ich stelle ich jetzt Daniel Buß. Er hat in dieser Angelegenheit recherchiert. Er ist auch ein jüngerer Jahrgang als ich. Er kennt gar nicht die ersten Weltspiegelausgaben, sondern eigentlich die hektischen Zeiten. Kann man das so sagen?
Ja, ich habe ein bisschen bei YouTube nachgeschlagen.
Aber wie sieht's heute aus? Wie kommen die Redaktionen damit zurecht?
Mal so, mal so. Also ARD und ZDF, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich leisten sich nach wie vor große Korrespondentennetze. Der ARD-Hörfunk zum Beispiel 60 Reporter an 30 Standorten in der Welt fest installiert. Das hilft natürlich. Das Problem ist andererseits, wir Medienkonsumenten, uns erreichen Nachrichten aus aller Welt jetzt im Sekundentakt, also durch das Internet, durch soziale Netzwerke, durch Twitter in der Höchstform, schlägt das bei uns teilweise schneller auf als bei den Korrespondenten selbst. Und die Nachfrage nach den Informationen aus aller Welt, nach der tiefen Recherche auch, die steigt. Und das setzt die traditionellen Medienmacher extrem unter Druck. Die Sender reagieren damit, dass die Präsenz ihrer Reporter an Stellenwert gewonnen hat. Wir kennen das, die Aufsager, die sogenannten, da steht ein Reporter mit dem Mikrofon in der Hand an Ort
diesmal
und Stelle.
Diesmal mit dem Mikrofon, nicht mit dem Kugelschreiber.
Genau, das ist das, was gefordert wird. Und das heißt, die Korrespondenten müssen ständig auf dem Schirm zu sehen sein. Das raubt ihnen die Zeit. Und das wiederum merken die auch die Macher des Weltspiegels, des Reporter-Klassikers. Das sagte mir zum Beispiel der Chefredakteur des NDR, Andreas Zichowitz.
Generell ist es ein Problem, dass in unserer Nachrichtentaktung von jeder Sendung verlangt wird, dass sie den Korrespondent persönlich in der Sendung sprechen können. Es führt einfach dann dazu, dass du gar keine Recherche betreiben kannst an so einem Tag. Wenn du dich nicht vehement dagegen stemmst und sagst, ihr könnt mich mal, ich bin jetzt nicht da die nächsten 3 Stunden etc. Wenn es geht, jetzt nicht gerade für die 20 Uhr verschwinden, aber für alle anderen, weil ich dies und jenes recherchieren muss, dann wird nichts raus. Es bleibt am Ende immer im Korrespondent hängen, der keine Ahnung hat.
Ja, ich habe mal mit Willi Stoll gesprochen, der ist mittlerweile ja Deutschlandradio-Chef im Konflikt Sowjetunion und Afghanistan. Ende der 70er, Anfang der 80er war er Hörfunkkorrespondent in Afghanistan und er hat gesagt, er geht mal einfach für 14 Tage ins Land, so hat er es den Redaktionen noch sagen können, und recherchiert. Also das waren andere Zeiten. Auf dem Schirm sieht aber heute es so aus, als ob der Korrespondent tatsächlich gut informiert ist, auch wenn er in diesem Stundentakt zum Beispiel bei Tagesschau 24 daherkommt. Haben die einfach mehr, ich sag mal, Leute, die nicht auf dem Bildschirm zu sehen sind, im Hintergrund, die dann die Funktion der Recherche übernehmen? Oder wie kommt das?
Naja, die haben vor allen Dingen inzwischen das Internet ja auch überall mit dabei, die Korrespondenten. Richard Schneider, der für die ARD aus Tel Aviv berichtet, hat das neulich in einem Videoblog auf tagesschau.de auch eindrucksvoll selbst demonstriert. Da hat er mal einen Tag im Reporterleben sich begleiten lassen und das dann eingestellt und kommentiert. Und da sah man, wie er den Tag über auf der Schaltposition stand. Damals wurde Tel Aviv mal wieder von Raketen beschossen. Er stand also da mit seinem Mikrofon in der einen Hand. In der anderen Hand hatte er das Smartphone. Er checkte dort die Nachrichtenlage, die Agenturmeldung und wusste damit genauso viel letztlich wie seine Kollegen in der Nachrichtenzentrale, die die Agenturen verfolgen. Das ist Reporter sein, ist auch ein sowas wie ein professionelles Schauspiel natürlich.
Bei dem dann die Recherche offenbar auf der Strecke bleibt, oder?
Naja, teils, teils. Wenn es irgendwo knallt und da ist erstmal nur ein Reporter vor Ort, dann muss der natürlich ständig auf dem Sender sein und jede Stunde irgendwo geschaltet werden. Das trifft auch die Hörfunkkollegen natürlich. Häufig sind aber an einem Standort auch mehrere Korrespondenten. Es wird auch Verstärkung hingeflogen und die teilen sich dann natürlich die Arbeit auf. Der eine übernimmt die Live-Gespräche und ist auf dem Sender. Die anderen schwärmen sozusagen aus, recherchieren, gehen eigenen Kontakten nach und bringen tatsächlich auch fundierte Geschichten mit. Es gibt allerdings auch Sender, die fahren nochmal ein zusätzliches Modell. Das ZDF zum Beispiel fährt ein Modell, das eher aus dem US-Fernsehen oder dem Angelsächsischen bekannt ist. Die leisten sich ein paar sogenannter Krisenreporter, die gar kein festes Berichterstattungsgebiet haben, sondern quasi immer die Taschen gepackt haben und von Krise zu Krise fliegen, so eine Art Krisenhopping betreiben. Und wie das funktioniert, das hat mir Theo Koll, der Leiter Politik und Zeitgeschehen vom ZDF, erklärt.
Wir nennen das den Reporterpool. Das sind Kollegen, die extrem erfahren sind, die sehr weltläufig sind, die im Prinzip alle Brennpunkte der Welt kennen. Und das hat sich sehr bewährt. Also die dann jeweils verstärken und auch sehr kurzfristig dann in die Länder reisen können.
Das sind derzeit drei feste Krisenreporter, die sich das ZDF zusätzlich als Ergänzung zu dem festen Korrespondentennetz leistet. Tim Kröger ist wahrscheinlich der bekannteste, der derzeit viel im Einsatz ist. Der war Anfang Februar noch in Mali im Krisengebiet und war jetzt gerade auf Zypern, denn auch die Euro- und Finanzkrise ist natürlich letztlich eine Krise und da müssen die Kollegen einfach extrem flexibel sein und schnell umdenken.
Aber du hast auch die große Anzahl der Korrespondenten genannt. Wieso reicht die nicht aus? Man könnte doch denken, dass, wenn man jetzt überlegt, ich denke mal, in Südamerika ist jetzt gerade ein ZDF-Korrespondent, dort sind die Karnevalszeiten vorbei, der hat jetzt nichts zu tun, dann kann er doch woanders hin.
Ja, also die Sender ziehen natürlich auch ihre Korrespondentenstandorte sozusagen von einem zum nächsten und setzen auch ständig neue Prioritäten, weil sich ja auch einzelne Standorte auf- oder abwerten, je nachdem wie wichtig sind. Das ZDF, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat natürlich wie andere Sender auch den Standort Brüssel in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich aufgewertet, aber auch den arabischen Raum, der ständig in den Schlagzeilen ist, in Asien, Stichwort China, dafür aber auch andere Korrespondentenstandorte abgewertet, um verschieben zu können. In den 90er Jahren schon zum Beispiel die Büros in Griechenland und Spanien geschlossen. Ausgerechnet, möchte man sagen, in Zeiten der Finanzkrise. Das sieht auch Theo Koll so.
Hätte man das gewusst, ich meine, das ist natürlich vor vielen Jahren entschieden worden. Ich glaube, Madrid ist geschlossen worden Anfang der 90er Jahre. Also da war das nicht absehbar. Natürlich, wenn man eine unendliche Fülle an Büros haben könnte finanziell, dann wäre es heute sinnvoll, in den Ländern permanent vertreten zu sein. Aber wir haben Paris mit drei Korrespondenten, zuständig auch für Spanien, die das hervorragend abdecken. Die Kollegen sind da wirklich sehr präsent. Und genauso auch Griechenland, die Kollegin, die zuständig ist, die aber ihr Studio in Rom hat, die ist das halbe Jahr in Griechenland. Also insofern ist das für die Korrespondenten eine besondere Belastung, aber sie sind natürlich vor Ort.
Bekommt die ARD das besser hin als das ZDF?
Ja, die hat ganz eigene Probleme. Das merken dann letztlich die Macher des Weltspiegels, die dann kaum Geschichten aus einer Region angeboten bekommen, wenn es dort sozusagen einen Mangel an festen Korrespondenten gibt. Dazu nochmal der NDR-Chefredakteur Andreas Zichowitz.
Ganz schlimm über, ich meine, die letzten 15 Jahre Indien. Da würde ich mal sagen, die meisten, die dort im Einsatz waren, haben echt versagt. Das ist ein fast eigener Kontinent und sie können es wahrscheinlich zwei, vielleicht reicht auch eine Hand abzählen, wie viel Weltspiegelberichte wir dort haben. Da gab es lange nur einen Korrespondent und der musste auch Afghanistan und Pakistan mitmachen. Das ist natürlich auch wahnsinnig. Und das ist einfach so ein großer weißer Fleck auf der Landkarte. Das geht nicht.
Ja, also wie gesagt, am Sonntagabend feiern die Kollegen den 50. ihres Weltspiegels und den Link zum besagten Beitrag von ARD-Reporter Richard Schneider ist bereits, glaube ich, über Twitter rübergegangen. Ansonsten finden Sie ihn bei tagesschau.de im Videoblog. Und Dani Buß, vielen Dank für diese Analyse. Okay.